Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Single Trails und Single Mold. Und ich darf heute den Andi Schweiger interviewen. Andi Schweiger ist ein Sternekoch. Er ist, darf man sagen, werdender Papa.
Darf man sagen.
Er fährt leidenschaftlich gerne Mountainbike und aber auch Motorrad. Wir beide kennen uns über die Firma Magura, da haben wir nämlich mal zusammen gedreht. Und sind daraus echt gute Freunde geworden und du bist ein sehr inspirierender Mensch. Und deswegen herzlich willkommen in diesem Podcast, Andi Schweiger.
Hallo, vielen Dank und so viele liebe Worte gleich am Anfang, die ich eigentlich nur zurückgeben kann. aber es ist einfach so, man trifft selten so richtig coole Menschen und der Jasper ist davon einer.
Danke. Danke für die Blumen. In diesem Podcast stellen wir immer ja Menschen vor, die normalerweise eigentlich eher hinter den Kulissen sind. Also Menschen, die keine Profis sind oder im Prinzip also nicht sowas wie Tobi und ich sind, sondern eigentlich die Leute, die in der Branche arbeiten und hinter den Kulissen sind, die die Fäden ziehen, die viel leisten, interessante Werdegänge haben, von denen man sich inspirieren lassen kann. Und jetzt wollen wir aber so langsam das Feld ein bisschen öffnen, weil wir haben jetzt bald die 100. Folge. Und so langsam wird es dann schwer, in der Branche zu bleiben mit Menschen, die nur hinter den Kulissen arbeiten und wichtige Dinge entscheiden und sehr inspirierende Menschen sind. Dementsprechend bist du auch schon einer der, des weiteren Feldes, der Gäste des weiteren Feldes. Denn als Sternekoch hast du immer noch das Mountainbike-Blut in deinen Adern, sage ich mal, als Mountainbiker. Mhm. Aber du bist natürlich, nicht aus der Branche, was es aber auch natürlich sehr interessant für unsere Zuhörer macht. Das sind alles Mountainbike-begeisterte Menschen, aber zu dem Thema kommen wir später auf jeden Fall noch. Denn du hast ja gestern ein wertvolles Wertpapier bekommen, habe ich gehört.
Ja, da freue ich mich auch, wahnsinnig drauf, denn ich bin eher ein Mensch der ehrgeizigen Sorte und habe immer das Glück, mit besseren fahren zu dürfen, ob das im Mountainbike-Bereich oder im Motorradbereich war, und konnte mich dadurch relativ schnell weiterentwickeln, weil ich eher weniger Zeit habe, meine Leidenschaft auf Trails oder Motorradstrecken auszuleben und mich dann immer schon ganz schön zusammenreißen muss, um mit den guten Jungs mitzuhalten.
Also du hast quasi immer Druck.
Ich habe immer Druck, entweder hinterherzukommen. Ja, also der Druck ist groß. Und außerdem, ich kann mich noch sehr, sehr gut dran erinnern, als wir für Magura gedreht haben, du hinter mir hergefahren bist und zu mir gesagt hast, Andi, wir müssen da noch einiges an deiner Technik machen. Und ich so, shit. Ja. Ja, die Wahrheit tut ja oft weh, ne? Aber
nicht ganz. Du hattest gestern Geburtstag. Also ja. Auch im Rahmen unserer Zuhörerschaften alles Gute zu deinem Geburtstag nachträglich.
Vielen Dank.
Von mir hast du ein Wertpapier bekommen, auf Klopapier geschrieben, einen Gutschein für einen Fahrtechnikkurs. Das heißt, wir werden an deiner Technik arbeiten. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, dass du so weiterfährst.
Sehr gut. Das finde ich aber auch tatsächlich wirklich sehr gut. Und jeder, der ja an sich meint, er ist schon gut, bleibt in meinen Augen immer stehen. Und deswegen ist es immer gut, sich an Besseren zu orientieren und sich immer so ein bisschen weiter zu entwickeln, ist zwar der schwerere Weg, aber unterm Strich hat man dann irgendwann halt eher gewonnen.
Korrekt. Das ist ein sehr interessantes Thema, Perfektion. Du bist Sternekoch. In der Regel machen wir es so, dass wir unsere Partner, Interviewgäste sich einfach mal vorstellen lassen, wer sie sind, was sie machen und dann der interessante Part, wie sie zu dem gekommen sind, was sie eigentlich tun. In dem Fall bei dir, wie bist du dazu gekommen, also wie bist du zu deinem Stern gekommen als Koch, wie bist du zum Kochen gekommen und
soll ich tatsächlich
einfach ganz dich, vorne anfangen? Genau, einfach mal vorstellen und wer du bist und was du machst, ja.
Okay, gut, also ich bin Andi Schweiger und ich bin Koch. Und zwar schon seit 96. Also ich bin schon eine ganze Weile Koch. Und ich hatte das große Glück, dass ich per Zufall von Anfang an in die Sterne-Gastronomie reingerutscht bin. Also ich habe das jetzt nicht von meinen Eltern mitbekommen. Wir waren jetzt auch nie in Sternessen, sondern ich habe meine Kohle für das Moped in oder auf einem Berg bei einem Winzer verdient. Mhm. Und der hat gesagt, naja, also wenn du Koch werden willst, dann machst du gleich was Gescheites und dann gehst du eben zum Cuthbert Fallert und der hatte eben schon einen Stern und ich wusste überhaupt gar nicht, was das bedeutet. Hab's dann aber ganz schnell mitgekriegt. Und dabei bin ich eigentlich auch geblieben.
Also kurz, du hast vorher auf einem Winzerbetrieb gearbeitet.
Genau,
ich habe meine Reben beschnitten.
Genau, ich habe Seile gezogen, gepflanzt, geherbstet, Blätter rausgeschnitten, habe die Flaschen, also nicht bekorkt, aber so die Hülsen da oben drüber befestigt. Ja, nennen wir es befestigt. Ja. Ich war also da überall, weil es war ein Freund, ein Schulfreund von mir und deren Eltern hatten eben ein Weingut und die haben mich sozusagen, denen bin ich wirklich sehr dankbar, weil ich hätte auch in einem ganz normalen Restaurant meine Lehre gemacht, was ich jetzt nicht, also gar nicht negativ darstellen möchte, aber ich bin sehr dankbar, dass ich gleich in die gehobene Schiene rein bin von Anfang an, weil ich habe auch danach nie mehr was anderes gemacht. Ja, also das heißt, ich hab relativ wenig Erfahrung mit Schnitzel und mit normalen, tollen Gerichten. Das möchte ich unbedingt unterstreichen in guter Qualität, aber ich habe einfach was anderes gelernt. Und ich finde es auch nicht schlecht. Ich liebe eine gut bürgerliche Küche. Ich habe aber einfach etwas anderes für mich entdecken dürfen und das schon sehr früh und das hat mich dann wahrscheinlich auch zu dem gemacht, was ich jetzt dann irgendwann mal wurde, denn irgendwann hatte ich selber einen Stern.
Voll krass. Glaubst du, dass wenn man jetzt in der Systemgastronomie anfängt und sich dann, keine Ahnung, man macht eine Lehre in der Systemgastronomie und möchte dann Sternekoch werden, ist das möglich? Also ist das, wie sagt man, kann man da durchdiffundieren?
Also ich würde sagen, dass es auf jeden Fall möglich ist, aber es ist wohl wahrscheinlich etwas schwieriger, ja, denn wenn du eben nicht so dieses Komplexe von Anfang an schon mitkriegst und auch natürlich den gewissen Stress, den du mitkriegst, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Krankenhaus deine Lehre machst oder in einer Kantine deine Lehre machst, dann hast du halt einfach jetzt nicht so den täglichen Stress und die Abwechslung, sondern es ist alles, ich will jetzt auch nicht sagen einfacher, aber
routinierter.
Es ist nicht vergleichbar und deswegen finde ich es auch furchtbar, wenn ein Sternekoch sich für einen besseren Koch hält, denn ich gebe dir ein ganz einfaches Beispiel, wenn du mich jetzt zum Beispiel auf die Wiesen stecken würdest und sagst, Andi, du machst jetzt am Tag 2000 Hähnchen, dann würde ich sagen, kann ich nicht, ich könnte es lernen. Aber jetzt einfach könnte ich es nicht. Ja. Und wenn du jetzt vielleicht den Händelwert zu mir ins Restaurant geschickt hättest vor ein paar Jahren, dann hättet ihr wahrscheinlich auch gesagt, ey, lass mich in Ruhe mit dem Zeug. Ja. Und von dem her, es ist unterschiedlich. Und ich möchte mit einer Großgastronomie nicht tauschen, weil mir hat es immer Spaß gemacht, im Kleinen zu arbeiten, rumzuspielen. Ich bin eher so, ich will nicht sagen Künstler, aber ich spiele gern rum.
Also du meinst, man kann Äpfel nicht mit Birnen vergleichen.
Genau.
Und im Prinzip ist das gerade ein Versuch von mir gewesen und das kann man eigentlich nicht vergleichen, weil es einfach zu divers ist.
Aber trotzdem möchte ich jetzt niemand also demotivieren, der jetzt sagt, ey, ich habe in einem einfachen Wirtshaus gelernt und ich möchte aber ganz gern mal in einem 1-2-3-Sterne-Restaurant arbeiten. Also ich fände es total cool.
Und da komme ich später noch drauf, weil ihr habt ja eine Auszubildende.
Genau.
Finde ich super spannend und inspirierend. Kommen wir auf jeden Fall später auch noch drauf zu sprechen. Du bist dann von diesem Winzerbetrieb ab in die Sterneküche und hast dann eine ganz normale Lehre gemacht, oder was?
Genau. Also ich habe da so ein Schulpraktikum dann. Nee, stimmt gar nicht. Das war gar kein Schulpraktikum. Das war ein ganz normales Praktikum, also ein freiwilliges Praktikum, um den Betrieb kennenzulernen. Und die haben dann gesagt, ja, kannst du anfangen. Und es war schon, ich glaube, da waren so 18 Köche oder so in der Küche. 18 Köche. Das Coole an dem Restaurant, es hatte einen Stern, hatte aber auch eine normale Speisekarte. Ja, da gab es so ganz einfache Sachen wie Wiener Schnitzel und Sauerbraten mit Nudeln. Aber es wurde eben alles selbst gemacht und kam aus einer Küche. Und von dem her habe ich in den ersten 3 Jahren eben sehr viel lernen dürfen, so von Thunfisch über Gänsestupfleber bis hin zu einem Sauerbraten und einem Wiener Schnitzel und einem Kartoffelsalat. Also da war halt alles mit dabei. Ja. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Manche Lebensmittel, also braucht man jetzt auch nicht mehr, das muss man jetzt auch sagen. Ne? Also auch ich habe mich da sehr gewandelt, ist ja auch schon über 20 Jahre her. Mhm. Ne?
Klar. Also, ich sag mal so, wenn du heute als Veganer im bayerischen Supermarkt einkaufen gehst, ist das schon noch ein bisschen mittelalterlich, aber ich sag mal, als Veganer in der Stadt kannst du dich problemlos ernähren. Da gibt es einfach gewisse Dinge, die man früher gemacht hat, wie eben Stopfleber, Entenstopf, Dingsabumser, das gibt es heute wahrscheinlich weniger.
Also gibt es auch nicht mehr auf meiner Speisekarte. Ja, also ich bin einfach der Meinung, dass man es nicht braucht, auch wenn das Endprodukt, also geschmacklich, also mag ich es also sehr gerne, aber wir bieten es nicht mehr an, einfach weil es in meinen Augen nicht mehr zeitgemäß ist und man muss einfach ein bisschen umdenken und ich finde, man muss auch nicht jeden Tag einen Thunfisch, Steak und Avocado essen, sondern da gibt es einfach viel mehr Lebensmittel, die wir hier aus der Region bekommen und die, ich sage jetzt mal so, das regionale Superfood. Mhm. Ja, jetzt nennen wir es mal so, ohne jetzt da ein Fass aufmachen.
Nee, ich bin immer wieder begeistert, jedes Mal, wenn ich bei dir bin und also im Sommer da gewesen bin und es waren irgendwelche Blüten im Garten, dann bist du immer noch mal schnell in den Garten gerutscht und hast gesagt, komm mal mit. Und dann hast du irgendwas von irgendeinem Strauch abgerissen und hast gesagt, hier, erstmal probier mal. Und ich so, ach krass, crazy. Hätte ich nie gedacht, dass man sowas essen kann.
Ja, kann man. Und das ist auch meistens ganz, ganz schön gesund.
Ja. So wie an diesem schäbigen Bachlauf.
Ja.
Das war witzig. Was war nach der Lehre? Bist du dann einfach losgepilgert und hast gesagt, so, jetzt mal ein Restaurant auf? Oder?
Nein. Nee. Nein, überhaupt gar nicht. Also ich war dann in Stuttgart, dann war ich in London, ich war in der Pfalz und bin dann irgendwann nach München gekommen. Also da war ich.
Also so, man arbeitet dann einfach als Koch und sucht genau. Sich Jobs und das ist dann irgendwie befristet oder man macht es halt, da hat man irgendwann keinen Bock mehr und sagt, man geht und sucht sich eine andere Stelle oder?
Also tatsächlich ist es so, dass man als Koch eher so in etwa so 1 bis 2 Jahre so bleibt und das habe ich auch so gemacht und habe mir eben so unterschiedliche Stationen ausgesucht und die waren immer entweder mit Sternen oder irgendwo so in dem Bereich. Und London habe ich eigentlich gemacht, weil ich mal vorhatte, mal Australien, Neuseeland, Amerika, das waren so meine frühen Ziele, die habe ich aber dann auch bald aufgegeben. Ich fand es dann nicht mehr interessant, in einem fremden Land zu arbeiten, sondern für mich war es interessant, einfach mega geil zu kochen. Und ich finde, da muss man gar nicht so weit weg. Und außerdem das mit dem Perfektionieren der englischen Sprache hat in London jetzt nicht so gut funktioniert, weil ich habe in einer Küche gearbeitet mit über 100 Köchen. Und ich sage jetzt mal, 95% waren Österreicher, Italiener und Franzosen und Deutsche. Ja, das heißt, also das Sprachniveau war eher ganz...
Kein Englisch.
Naja, man hat schon Englisch gesprochen, aber...
Onion rings.
Das Wort fuck ist relativ oft vorgekommen. Okay. In einem Satz.
Da möchte ich auch nochmal kurz drüber reden. In Küchen wird ja doch recht rau gesprochen. Also das, was man auch so kennt. Du bist auch ein Fernsehkoch, muss man dazu sagen. Also du hast bei den Kochprofis mitgemacht, richtig?
Mhm.
Ja. Und man sieht häufig, dass so die Küchenchefs oder die Köche in der Küche relativ ja, lautstark und auch mal wütend sein können. Wie war das zum Beispiel in London? Wenn da irgendwie 100 Köche in der Küche stehen, dann das muss doch absolut eskalieren.
Also tatsächlich ist es natürlich auch unterteilt gewesen, denn es war ein Bankettbereich, also die haben eben so die Großveranstaltungen gemacht und ich war jetzt im gehobenen Grillrestaurant, dann gab es noch ein italienisches Restaurant, da gab es noch ein japanisches oder ein euroasiatisches Restaurant mit Stern und man hatte jetzt nicht zu allen 100 einen direkten Kontakt, ja. Das heißt wir in unserem Küchenbereich, wir waren so ungefähr 25, 30. Und aber man ist sich natürlich über den Weg gelaufen, man hat sich gesehen, das war auch, ich sage jetzt mal so halb offen, also man konnte in die italienische Küche rein schauen, du hattest aber eigentlich jetzt nicht wirklich einen großen Kontakt mit denen, weil du in deiner Section warst.
Aber in der Küche wird schon auch mal gebrüllt.
Ich möchte behaupten, dass es schon ab und zu mal lauter werden kann, aber es ist jetzt also nicht nötig. Okay. Ja, also die Zeiten haben sich auf jeden Fall auch geändert. Ja, also es macht jetzt keinen Sinn, die Mitarbeiter also nur klein zu halten, ja, und anzuschreien. Also war ich noch nie der Meinung. Ich muss aber auch sagen, dass als wir unser Restaurant aufgebaut haben und irgendwann dann gesagt haben, okay, wir möchten auch in Richtung Stern gehen, denn das war nicht unser Plan von vorne weg. Also überhaupt gar nicht. Wir haben eine italienische Bar mit Pizzaofen übernommen und haben dann einfach mal gesagt, okay.
Das war dann nach deinen ganzen Stops, oder?
Das war nach meinen ganzen Stops. Mhm. Und irgendwann hat sich halt dann rausgestellt, wir haben jetzt einen Hoffnungsträger für den ersten Stern gekriegt, ohne dass das jetzt wirklich unser Ziel war. Und dann waren wir natürlich super angefixt, weil wir auch aus dem Bereich kamen.
Wie läuft sowas ab, wenn du so ein Hoffnungsträger für einen Stern wirst als Koch? Das wird dir irgendwie mitgeteilt oder so? Oder du hörst es über Vögelchen zwitschern? Oder wie läuft sowas?
Ja, also du musst dir vorstellen, dass das ein Buch ist und in dem Buch stehen Restaurants drin, die bewertet werden. Und dieses Buch kommt einmal pro Jahr raus. Mhm. Und der Michelin-Guide, ja, der vergibt eben diese Sterne. Ja? Also 1, 2 und 3 Sterne. Das sind aber auch Restaurants drin, die jetzt also nicht besternt sind, die einfach also erwähnt sind. Ja. Ne? Man kann sich eben relativ gut darauf verlassen. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie unterwegs bin mit der Franzi, dann schaue ich in das App oder in das Buch rein. Wir sind jetzt gerade irgendwo und dann schauen wir, okay, in 15 Kilometer ist eben das Restaurant XY und das hat jetzt, also ist gut bewertet, muss jetzt ja auch keinen Stern haben. Mhm. Und dann weißt du, oh, da kann ich also gut essen. Und das machen wir relativ häufig. Wie gesagt, nicht unbedingt mit Stern, sondern einfach, ja, das ist da drin erwähnt, das ist ein Restaurantführer. Ja. Und der Stern ist, ist eben eine Anerkennung für die Leistung. Und es gibt eben 2 Sterne und es gibt eben 3 Sterne. Und so viel sind es auch gar nicht.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich möchte, bevor wir zu deinem oder in den Stern eintauchen, möchte ich nochmal kurz zu der Winzer-Geschichte zurückkommen. Da hast du erwähnt, dass du dir das Geld für dein Moped beim Winzer verdient hattest.
Jo.
Wie lange hat dein Moped denn geruht, bis du es wieder ausgekramt hast? Weil, also ein Koch hat ja wenig Zeit.
Also es war mein Fortbewegungsmittel. Ne? Also ich, ab 16 saß ich auf meiner 80er. Also früher gab es ja die 80er und nicht die 125er. Ich weiß, also deine Generation kennt das nicht mehr.
Ich habe mit Motorrad noch nie was am Hund gehabt. Ich habe jetzt gerade mit dem Führerschein angefangen.
Aber das finde ich mega geil. Ich freue mich schon auf die erste Tour.
Erstmal muss ich einen Führerschein schaffen, dann können wir über eine Tour reden.
Ah, ja, da braucht sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Nein, also ich bin, ab 16 saß ich auf einer 80er und mit 18 hatte ich mein erstes Motorrad. Das war zwar zusammengenagelt und recht günstig, aber das war total wurscht. Und ich hatte eigentlich, ohne Unterbrechung, immer ein Motorrad. Ja? Und es war auch, also zeitweise, mein Hauptfortbewegungsmittel, weil ich auch mal mein Auto zerlegt hatte und keine Kohle hatte für ein neues Auto. Also musste ich halt ich glaube, es waren 150 Kilometer am Tag, musste ich halt bei Wind und Wetter mit dem Moped fahren. Also das
wird
ganz schön,
auch im Winter.
Auch im Winter, es wird ganz schön kalt unten rum. Ja, und vor allem, ne, ich meine, also du fährst ja dann irgendwie so morgens um 7:30 oder so fährst du los und fährst halt dann so nachts um 1, 1:30 fährst du wieder heim.
Also immer, wenn es kalt ist.
Ja, und es regnet irgendwie auch nachts häufiger als untertags, das kriegst du ja vielleicht gar nicht so mit.
Nee, nachts schlafe ich meistens. Kommt beim Kochen nicht so häufig vor. Ja. Da kommen wir auf jeden Fall auch nochmal drauf zu sprechen, was du heute mit Motorradfahren am Hut hast, weil du kochst ja auch ab und zu mal für Motorradfahrer.
Ja.
Aber zurück zum Stern. Ihr habt dann quasi ein kleines italienisches Restaurant gehabt mit einem kleinen Pizzaofen und wart Hoffnungsträger für einen Stern. Wie kriegt man denn dann so einen Stern? Muss man dann eine Pizza mit den teuersten Zutaten machen? Also einfach Hauptsache Trüffel und Safran drauf und das teuerste Olivenöl. Und dann kommt jemand und sagt, okay, gut, die Pizza ist sternwürdig. Oder wie läuft sowas ab?
Nein, also wir hatten einen Pizzaofen da drin. Und wir hatten am Anfang keine Kohle, um uns einen anderen Ofen da einzubauen. Also wir haben so Flammkuchen angeboten. Und wir hatten ein Menü. Und Suppen und Salate. So, das war so unser Konzept, mit dem wir starteten. Und dieses eine Menü war halt einfach so, ja, wir möchten einfach noch schön kochen, aber es ist relativ schwierig, mit einem gehobenen Menü also Geld zu verdienen. Ne? Einfach, weil es sind wahnsinnig teure Lebensmittel und es ist halt schwieriger. Und mit dem Flammkuchen, da bleibt dir halt unterm Strich ein bisschen mehr übrig. Mhm. Ja? Und jetzt sind halt die Leute von Anfang an hergekommen, haben den Flammkuchen zum Aperitif genommen und haben danach dann das Menü gegessen. Und zwar das ganze Menü. Und so ging das los. Und nach 2 Wochen hatten die Leute eigentlich schon so zwischen 5 und 7 Gänge und zum Apero halt einen Flammkuchen. Und also wir haben da überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass das so halt kommen wird. Weil wir waren nämlich nur zu zweit. Wir hatten nicht mal einen Spüler. Also das heißt, wir haben so morgens um 8 angefangen.
Und Franzi.
Genau. Und haben dann bis um nachts um 4 haben wir gespült. Und dann wieder um 8 angefangen. Und dann wieder bis um 4 gespült. Und dann wieder und so weiter und so fort. Und das haben wir 3 Monate durchgezogen. Und nach 3 Monaten haben wir dann einen Spüler eingestellt. Und das klingt jetzt so, wow, die haben das alles zu zweit gemacht. Nein, wir hatten ganz, ganz tolle Freunde und Familie, die uns umsonst geholfen haben. Also die haben nichts gewollt, sind von Rosenheim nach München gefahren, ganz, ganz viele Freunde von Franzis Bruder, vom Luke, die haben uns richtig unterstützt. Die waren hinter der Bar, die haben mitgemacht und die haben uns so genial unterstützt. Das werde ich ihnen auch nie vergessen. Also wir haben ganz, ganz, Family und Friends haben uns am Anfang unterstützt. Und dann ging es so one by one, ging es weiter. Ich glaube, nach 8 Monaten hatten wir dann den ersten zusätzlichen Service-Mitarbeiter und wir haben das Restaurant dann irgendwann verkauft, ich glaube, mit 10 Mitarbeiter und wir 2 als Chefs. Also wir waren dann 12. Für 24 Sitzplätze.
Wir beide haben schon mal drüber gesprochen, der Tag, an dem der Prüfer da war.
Der Tester.
Der Tester da war. Franzi hat es dich nicht wissen lassen, richtig?
Also nicht ganz. Der Punkt ist, dass man es, also bei mir...
Man weiß es ja eh nicht. Man ahnt es einfach nur, je nachdem, was halt bestellt, oder?
Also eigentlich nein. Weil es war, also die ersten Tester, und das ist nämlich schon mal das, es ist nicht eine Person, die zu uns kam, sondern es waren 2 und sie waren relativ jung. Und ich wäre im Leben nicht auf die Idee gekommen, dass ein Michelin-Tester ist. Und der hat nach dem Bezahlen dann seine Karte gezogen. Und die Franzi ist dann zu mir in die Küche mit zittriger Stimme und hat gesagt, Andi, Michelin ist da draußen. Und ich weiß auch noch ganz genau, schau mal her, ich habe Gänsehaut. Ja. Weil das ist ein Moment, den wirst du nie vergessen, weil das Krasse ist. Die Franzi hat mir als Tätowierung ein halbes Jahr davor einen Stern geschenkt. Aha. Und ich hatte an dem Tag noch die Plastikfolie über meinem Arm, weil ich habe mir an dem Tag, als das erste Mal Michelin bei uns im Restaurant war, habe ich mir die Sterne hier stechen lassen.
Ach krass.
Und das war am 28. Januar und im September davor hatten wir erst eröffnet. Also die waren schon nach 4 Monaten da, hat sich rumgesprochen.
Ja.
Sie hatten uns relativ schnell auf dem Schirm und wir hatten dann schon ein Jahr danach den Hoffnungsträger für den ersten Stern, was für uns unglaublich war. Es war unglaublich. Wir haben nichts anderes gemacht, weil wir ja kein Personal hatten, um kompliziert zu kochen, sondern wir haben einfach unsere ganze Liebe in Service und Essen gesteckt und haben mit den besten Produkten, die wir uns leisten konnten, gearbeitet und das wurde uns sehr hoch angerechnet von Gästen und von dem von den Tester und dem Michelin Guide.
Was reizt dich immer wieder aufs Neue zu kochen, Gas zu geben und dich weiterzuentwickeln? Du hast ganz am Anfang auch gesagt, dass du auch ein Mensch bist, der nicht stehen bleiben möchte, der also diesen Perfektionismus quasi, nicht den Perfektionismus anschiebt, aber der sich immer weiterentwickeln möchte und auch in der Küche ja immer wieder von Neuem. Also ich sag mal, du, wie viele Jahre, seit 96 bist du jetzt Koch? Dann irgendwann muss doch mal so der Punkt kommen, wo du sagst, okay, jetzt habe ich irgendwie alle Gerichte schon mal durch. Was soll ich denn da jetzt noch ändern? Was reizt dich daran, immer wieder neu dich zu inspirieren oder zu motivieren?
Also ich bin natürlich wissbegierig und möchte immer wieder etwas Neues erfahren. Und wenn du dir jetzt nur Deutschland anschaust, ja, also ich kann nicht jedes klassische Gericht in oder aus Deutschland. Ja, also ist ja schon gut, wenn man die kennt. Dann schaust du dir mal Europa an. Ja, man kann ja nicht mal die europäische Küche in einen Topf schmeißen. In einen Topf. weil ich meine, jetzt schau dir mal also die Nordic Cuisine an. Und dann gehst du aber mal runter nach Spanien oder nach Italien. Das ist alles so unterschiedlich. Ja? Die Lebensmittel sind anders. Und die Lebensweise ist anders und der Lebensstil ist komplett anders und die Küche ist nicht vergleichbar und ich finde es jedes Mal wieder interessant in den unterschiedlichen, für mich fremden Ländern, auch wenn es Europa ist, zu essen. Und da reden wir jetzt noch nicht von Korea, von Thailand, da reden wir noch nicht von Indien. Mhm. Indien war für mich so spannend, dort zu essen. Ja, das sind über 30% sind Vegetarier. Ja, es ist eine ganz andere Küche, eine sehr kräftige Küche. Und ich bin der Meinung, ich kann das alles nicht. Mich interessiert das und manchmal denke ich auch, ja, das sind jetzt ja gar nicht so viele unterschiedliche Gerichte. Ja, also man muss natürlich auch schon immer so ein bisschen so eintauchen. Ja, also klar, wenn ich jetzt immer in, wie vergleicht denn das jetzt, wenn ich immer in der Haupteinkaufsstraße auf der Welt zum Essen gehe, ja, dann werde ich wohl wahrscheinlich immer das Gleiche kriegen. Auch wenn du in Thailand gehoben essen gehen willst, kriegst du Rindersteak mit Rucola. Okay, ja, ich weiß, ja, das ja. muss jetzt nicht gehoben sein, aber ja. Das ja. interessiert mich nicht. Also ich möchte in Bangkok Streetfood erleben und dann erlebst du die Unterschiede und das ist für mich so unvorstellbar interessant. Also meiner Meinung nach, wenn ein Koch behauptet, er kann alles, wird er dadurch für mich uninteressant, weil es gibt so viel. Ich habe gerade von meiner Frau ein Kochbuch aus Chile bekommen und ich kenne nicht mal, ich übertreibe jetzt ein bisschen, nicht mal die Hälfte der Lebensmittel. Mhm. Das ist interessant, das ist unvorstellbar interessant. Das heißt, ich werde nie auslernen, nie.
Also gibt es dann so ungeschriebene Gesetze, dass man sagt, das und das kombiniert man nicht in der Küche, wo du sagst, okay, gewisse Sachen macht man einfach nicht. Oder würdest du eher sagen, alles, was schmeckt, zählt? Also ist es so ein Ding, so Hauptsache es schmeckt? Oder ist es, wenn du neue Gerichte entwickelst, sagst du, das darf man jetzt eigentlich nicht kombinieren, weil da entstehen die und die Gase und davon kriegt man Blähungen? Oder vielleicht sogar, das macht man nicht, weil, keine Ahnung, die und die Gewürze vermengt man eigentlich nicht.
Also ich glaube, das hat wahnsinnig viel mit Gewohnheit zu tun. Das heißt, wir vertragen mit Sicherheit jetzt nicht irgendwelche Kombinationen, die vielleicht in Südamerika oder irgendwo in Indien total normal sind. Ne? Also ich glaube, das kann man jetzt so also nicht verallgemeinern. Ja. Also ich bin natürlich nach meinem Geschmack der Meinung, es passt nicht alles zusammen. Ne? Also ich brauche jetzt zum Beispiel, also Früchte mit zu viel Salz ist jetzt nicht mein Geschmack. Ja, also ich mag so diese Süß-Salz-Kombination jetzt nicht, aber eine süße Frucht zu etwas Salzigem, das finde ich gut. Ja, also da...
Krass, ich habe neulich eine Bowl gegessen, asiatische Bowl wurde für mich gekocht und da habe ich auch gedacht so, ja, das sind alles Zutaten, die würden wir Deutsche nie auf die Idee kommen, die alle zusammen zu manchen. Und oder wird gar nicht gemanscht, aber es wurde ja so, isst man, glaube ich, separiert eigentlich so. Ich bin halt eher der Mancher. Aber all diese Zutaten auf einem Teller würde, glaube ich, Deutscher nie auf die Idee kommen. Und es war super lecker. Es war einfach komplett so horizonterweiternd, wo ich sage, crazy. Hätte ich nie gedacht. Das finde ich super interessant. Ich habe schon sehr viel gelernt tatsächlich von dir, also auch was man so aus dem Garten alles pflücken kann und verkochen kann, finde ich definitiv interessant. Ich finde deinen Ansatz mega cool, dass du quasi sagst, Ja, Neuseeland, Amerika, das war irgendwie mal ein großer Traum, aber eigentlich fandst du dann doch irgendwie cooler, daheim zu bleiben und die eigene Küche zu entdecken, weiterzuentwickeln und da stark zu werden. Mega cool.
Ja, ich finde, wir wollen immer so weit weg und so weit hinaus und dabei kennen wir eigentlich also die eigene Gegend überhaupt gar nicht so gut. Ja, und also das merken wir jetzt ja gerade eigentlich auch. Ne? Ich meine, wir kommen jetzt gerade gezwungenermaßen jetzt nicht so weg. Ja? Und ich finde, man kann ja da was Positives rausziehen. Ich habe jetzt Sachen entdeckt, die ich vielleicht nicht entdeckt hätte, weil ich in der Freizeit wahrscheinlich einmal weiter weg gefahren wäre, mir andere Sachen angeschaut hätte. Und jetzt, jetzt kenne ich zumindest mein Wald ums Haus rum ein bisschen besser, ne? Weil ich musste nicht so weit wegfahren, sondern ich habe halt mal geguckt, was so hinterm Haus so alles mit dem Radl zu entdecken ist.
Da kommen wir jetzt nämlich drauf. Du hast schon erwähnt, dass Motorrad eine große Leidenschaft von dir ist, also das Zweirad. Wie bist du denn zum Mountainbike gekommen?
Also tatsächlich über einen Freund und ich...
Der auch Koch ist, richtig?
Genau, der ist auch Koch. Und ich habe mit weiteren Kochfreunden für ihn für seine Hochzeit gekocht, weil er hat irgendwann mal gesagt, ich habe einfach keine Zeit zum Heiraten. Ja, er hat ein eigenes Restaurant und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, ey, das kann es doch nicht sein. Und dann haben wir an seiner Hochzeit gekocht. Und also er hat dann im gleichen Jahr noch geheiratet. Und als Dankeschön habe ich von ihm einen Tag Bike Park Sommerberg bekommen. Also mit Radl, weil ich hatte ja also kein Fully und das ist auch ist noch gar nicht so lange her übrigens. Und ich habe das total genossen. Also mir hat es so Spaß gemacht, ihm da hinterher zu fetzen. Hat auch gleich relativ gut geklappt. Also zumindest bin ich einigermaßen schnell runtergekommen. Also technisch mit Sicherheit miserabel, aber ich habe keine Angst, weil ich bin Enduro-Fahrer und das war relativ ähnlich. Relativ ähnlich. Bin zwar sehr erschrocken, als ich das erste Mal den Boden unter den Rädern verlor, also so ein bisschen gehüpft bin. Das Doofe war nur, wenn du das mit der Enduro machst, so im Cross-Bereich und Enduro-Bereich,
das dann Ding liegt stabil in der Luft, ja.
Ja, und also die geht einfach mit dir mit. Ja. Ja, und mit dem Radl hing ich halt auf einmal in der Luft und hatte keinen Kontakt mehr zu den Pedalen. Und bin froh, dass ich mit meinem Hintern wieder auf dem Sattel landete. Das hätte auch anders ausgehen können.
Wurdest du infiziert vom Bike-Virus?
Mega. Ja? Ich finde es wahnsinnig geil. Mir macht es wirklich, wirklich Spaß. Und ich genieße es eben auch, mal den Berg hochzustrampeln, was ich mir nie vorstellen konnte. Weil, also, wenn man mit einem Motor also verwöhnt ist, was genauso anstrengend ist, ja, aber es ist etwas anderes. Ja, und ich dachte immer, ich möchte einfach nicht irgendwie 2 Stunden den Berg hochstrampeln, um dann wieder in 10 Minuten, 15 Minuten runter zu rasen. Ich muss aber sagen, dass ich dadurch was ganz Tolles entdeckt habe, weil man fährt mit Freunden und Kumpels da hoch und man unterhält sich die ganze Zeit und quält sich halt da so gemeinsam hoch und dann fetzt man da den Berg runter und alle, die glauben, dass man, ob das jetzt mit dem Mountainbike, darf man das überhaupt so verallgemeinern?
Klar.
Mountainbike, also mit einem Radl, mit dem man nicht auf der festen Straße den Berg runter fetzt. jetzt habe ich den Faden verloren, Jasper.
Faszination Mountainbiken mit Freunden hast du gerade drüber gesprochen.
Ja, genau. Ich wollte eigentlich sagen, also wer glaubt, dass man da nicht die Natur genießt, ob das jetzt auf einer Enduro ist, in Spanien, in Deutschland ist es ja also nicht erlaubt, oder mit einem Mountainbike durch einen Wald fetzt oder durch einen Bikepark. Also ich nehme das alles auf. Ne? Also ich höre auch.
Ich glaube das auch. Ich habe neulich jemandem das Video gezeigt aus Sanremo von mir, wo ich auf dieser Downhill-Strecke in Sanremo war zum Trainieren. Und der Kommentar war, boah krass, aber wenn du dann so schnell runterbretterst, so, dann nimmst du doch die Natur gar nicht wahr. Ist eigentlich schade, ist doch so schön da. Ich so, nee, das nimmt man trotzdem wahr. Also erstens bleibt man zwischendurch auch mal stehen. Das ist vielleicht nur diese eine Videoaufnahme, wo man mal durchfährt oder so. Aber man nimmt das Ganze drumherum nimmt man wahr. Und das, muss ich sagen, ist für mich immer wieder das Begeisterndste am Mountainbike, dass ich wirklich die Welt entdecken konnte dank dieses Sports und sehr, sehr viele Länder, Kulturen gesehen habe, sehr, sehr viele schöne Naturspektakel erleben durfte. Und das zeichnet, glaube ich, eine Faszination schon auch aus. Definitiv.
Ja, also ich finde, man darf es nicht unterschätzen. Man ist in der Natur und ich genieße das wirklich. Weil ich arbeite relativ viel und ich schaffe es viel zu selten. Und ich genieße das und ich komme mit einem fetten Grinsen nach Hause. Und die Franzi, meine Frau, die schickt mich auch immer wieder mal los und sagt, los jetzt. Zisch ab und fahr dir wieder mal den Kopf frei. Und das funktioniert auf dem Radl genauso wie auf dem Motorrad, weil, also ich zumindest, muss mich so konzentrieren, ich kann an nichts mehr anderes denken. Also ja. Und das befreit mich total.
Das ist bei mir auch so, dieser Trance-Zustand beim Mountainbiken, wenn du wirklich in diesem Tunnel bist. Und das ist so ein bisschen das, was mich fasziniert hat, warum ich auch Rennsportler war, weil ich es einfach geliebt habe, auf dem Rad zu sein und nur zu funktionieren. Also einfach so absolut hundertprozentige Konzentrationsphase, komplett in diesem Tunnel, in diesem Flow, in diesem Erlebnis des Sports, dieses schnellen Agierens sein, das fand ich so begeisternd und so so unaufhaltsam. Also weißt du, wenn du so ein stollenbereiftes, grobes Fahrrad hast, dann weißt du ganz eigentlich überall drüber und nichts hält dich auf. Das war einfach ein sehr, sehr cooles Freiheitsgefühl, aber dennoch auch irgendwie gefangen. Und es ist, könnte ich schon ein bisschen abdriften gerade.
Es ist übrigens super vergleichbar, finde ich jetzt gerade, weil du erzählst so der Tunnel in deinem Job, in deinem Bereich, in deinem Profi-Leben und das mit dem Service in der Gastronomie. Du bist auch in einem Tunnel. Mhm. Ne? Du hast da eine begrenzte Zeit. Du hast von 18 bis 23 Uhr. Alle Gäste kommen gleichzeitig und du bist in einem Tunnel und du kommst auch nicht mehr raus. Ne? Genauso wenig, wie du wahrscheinlich mal kurz anhalten kannst. Kannst du einfach nicht mehr anhalten. Also das alles läuft und du musst funktionieren, weil sonst sind deine Gäste unzufrieden. Und das ist echt vergleichbar, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber wir haben sehr viel gemeinsam.
Bevor wir über den Ausbruch aus dem Tunnel reden, der ja gerade zwangsläufig vonstatten geht, möchte ich nochmal kurz abschwenken Richtung Magura. Du sitzt nämlich vor mir in einem Maloja-Magura-Pullover, wie ich weiß. Dein absoluter Lieblingspullover.
Ja.
Aber wie kam es dazu? Du bist ab und zu auf einer Rennstrecke unterwegs. Du bist mit Tibor unterwegs gewesen. Du bist mit Magura unterwegs gewesen. Was hat es damit auf sich?
Ich habe den Tibor Simai, auch ehemaliger Radprofi, den habe ich kennengelernt auf einer Supermoto-Strecke. Und wir haben uns sofort super verstanden. Und daraus hat sich auch eine Freundschaft entwickelt. Und wir haben halt auch, also crazy Leben, niemand hat Zeit, ne? Ja, rechts, links. Und wir haben uns trotzdem immer so ein, zwei, dreimal im Jahr gesehen. Und der Tibor arbeitet eben auch für Magura. Und irgendwann stand dann mal eine Enduro-Tour auf dem Plan. Und zwar, also Motorrad-Enduro-Tour auf dem Plan, from Coast to Coast. Und da ging es 6 oder 7 Tage nur Offroad durch Spanien und es war ein unvorstellbares Erlebnis und es haben sich Freundschaften daraus entwickelt. Ja, also die Freundschaft zum Tibor hat sich gefestigt und es war aber auch der Marketingchef von Magura mit dabei und auch da hat sich eine Freundschaft entwickelt, weil er, ich glaube, 1 oder 2 Monate bevor sein Motorradführerschein gemacht hat und wir haben den da dann mit durchgezogen.
Ich habe so ein bisschen Angst vor Ähnlichem, wenn ich mit dir Motorrad fahren lerne.
Aber du kannst es nicht vorstellen, es war unvorstellbar und ich habe wieder mal ein fremdes Land von einer ganz anderen Seite gesehen, denn wir müssen ja dann doch relativ ehrlich sein, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber wir fahren ja meistens auf einer Autobahn durch ein fremdes Land und ich habe Spanien erlebt, ich habe Wüste erlebt, ich habe gefühlt stundenlang Sonnenblumenfelder erlebt, ich habe Wald erlebt, ich habe kleine Single Trails erlebt Und es war wahnsinnig und es war sehr, sehr anstrengend. Also wir hatten auch von 42 Grad in Vollmontur, also bis hin zu einem Weg, den es nicht mehr gab, weil der Wald, ich sag jetzt mal, eingestürzt war. Also der Weg war einfach nicht da und wir hatten einfach nur 500 querliegende Bäume vor uns und wir mussten uns da durchkämpfen. Die Motoren überhitzten und es hat uns extrem zusammengeschweißt. Fremde Leute, ne? Also es war, der Guide war dabei, ein Fotograf war dabei, eine, ich sage jetzt mal, Hausfrau mit drei Kindern, die aber die fitteste von uns war, der Tibor als Radprofi, ich als Koch und der Marketingchef als Motorrad-Neuling. Ja. Und es war unvorstellbar krass.
Du bist Magura treu geblieben. Ihr habt, ja. Ihr wart ab und, oder seid ab und zu mal auf der Rennstrecke ja. mit Motorradmäßig. Mhm. Wir durften jetzt zusammen eben die, ich sag mal, Mountainbike-Food kochen, mhm. was ja so ein bisschen uns überhaupt zueinander gebracht hat, was eigentlich auch dem Marketingchef, also dem Götz, zu verdanken ist. Ja. Also, ich sag mal so, die Zweiräder waren noch nie wegzudenken, aber das Mountainbike ist jetzt quasi auch noch dazu gekommen, richtig?
Ja. Es ist, es
wenn,
ist
du, wenn du vergleichen müsstest, Mountainbike und Motorrad, würdest du dann, also wenn du jetzt, du hast einen Tag und du hast einen halben Tag frei, einen halben Tag, also von 9 bis 12 Zeit, würdest du an einem sonnigen Tag dann eher zum Motorrad greifen oder eher zum Mountainbike greifen?
Zum Mountainbike.
Und warum?
Die Organisation außenrum ist deutlich weniger. Und ich habe für mich den gleichen Spaß entdeckt, den gleichen Spaßfaktor, den gleichen freien Kopf und ich habe auch da neue Freunde entdeckt. Und was sehr vergleichbar ist, die beiden Branchen, also die Motorrad- und die Bikebranche und im Motorradbereich, egal ob das Supermoto, Enduro oder auf der Rennstrecke ist, es sind alles unvorstellbar am Boden gebliebene, freundliche Menschen, die mir als wirklich immer schwachen Fahrer immer geholfen haben. Immer. Die dich ziehen, egal ob es auf der Rennstrecke mit 250 ist oder den Berg runter. Ich wurde immer gezogen, ich wurde immer mitgenommen. Ich kann mich an einen Sprung am Sommerberg erinnern. Ja, da hat er gesagt, los, du fährst mir einfach hinterher. Und ich so, ey, Alter, ich hab die Hosen gestrichen voll, ey. Du fährst mir einfach hinterher. Und dann bin ich den Sprung gesprungen. Und ich kann mich sogar daran erinnern, dass du nach unserem Film gesagt hast, Andi, ich hätte nicht gedacht, dass du den gesprungen bist. Und ich war so stolz. Hab ich dir bis jetzt noch nicht verraten. Aber das war genau der Sprung, da würde ich wurde nur drüber gezogen. Ja. Ich hätte ihn ohne einen besseren Freund, hätte ich ihn... Wie sagt man, hätte ich ihn nicht gefahren?
Hätte ich ihn nicht gemacht.
Ich wäre nicht gesprungen. Ja. Never ever. Und von dem her bin ich wahnsinnig dankbar über diese coolen Menschen. Wenn du jetzt sagst, Andi, wie schaut's aus? Mal ein Wochenende auf die Rennstrecke und ich kann mir das frei machen. Das ist auch ein ganz tolles Erlebnis, auch tolle Menschen.
Mehr Aufwand, oder?
Der Aufwand ist riesig. Ja? Mhm. Also du fährst Stunden, um irgendwo hin zu fahren, eigentlich musst du einen halben Tag auch das Auto packen. Ja. Also ich zumindest. Ja. Also ich habe jetzt kein Auto, das da immer fertig gepackt ist, sondern ich muss packen, ich muss das Motorrad herrichten.
Von 9 bis 12 Zeit zu haben, ist etwas, was du früher nie hattest, was derzeit zwangsläufig häufiger vorkommt. Der Corinna sei Dank. Und es bringt für dich viel Ärger, viel Stress, viele Kosten mit sich. Du hast eine Kochschule in München, bei der du laufende Kosten hast, die du decken musst, obwohl du keine Einnahmen hast. Du hast aber auch mehr Zeit für dich und du musstest dein Business überdenken. Ich kenne deine Pläne, ich kenne deine Ideen, es hat also viel mit sich gebracht. Aber du hast zu mir mal gesagt, ein Kinderwunsch war eigentlich immer da, oder es war zumindest irgendwo im Unterbewusstsein, oder es war nicht geplant, aber der Wunsch war da. Und das Sprichwort dazu eines Kochs lautet: wie soll ich mich um ein Kind kümmern, wenn ich keine Zeit zum Ficken habe? Und jetzt zu Corona. Traurig, aber wahr.
Kenne ich den Koch?
Traurig aber wahr, ihr habt jetzt sehr, sehr viel Zeit und wie der Teufel so will, ihr werdet Eltern.
Genau.
Das heißt, der kleine Ludwig ist im Anmarsch. War das etwas, was aus dieser Situation kam, dass ihr mehr Zeit für euch hattet, dass das mehr Besinnung gebracht hat, dass ihr gesagt habt, okay, cool, jetzt wenn ich jetzt, wann dann? Oder wie ist diese Corona-Situation für euch und persönlich, nur rein persönlich?
Also ohne die Schäden außenrum, die auch unsere Mitarbeiter mitkriegen, hat für uns das Corona was wahnsinnig Positives mitgebracht. Und das ist eben, dass wir jetzt Nachwuchs kriegen. Mhm. Und um es auf den Punkt zu bringen, ich habe ungefähr 100 Tage im Jahr gedreht. Den Rest war ich auf Events oder im Restaurant oder in der Kochschule. Wir haben Kochbücher geschrieben und so weiter und so fort. Das heißt, der Spruch, ja, wenn man keine Zeit zum Vögeln hat, wie soll man ein Kind erziehen? Da steckt leider wahnsinnig viel Wahrheit dahinter. Wir haben einfach gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und wir haben nichts anderes gemacht. Und unser Kind war unser Restaurant. Und wir haben das ja dann auch ganz, ganz bewusst irgendwann mal verkauft, weil wir gesagt haben, so geht es nicht weiter. Und dann haben wir halt einfach wieder die ganze Energie in die Kochschule gesteckt. Und dann irgendwann kam Corona und wir wurden halt sozusagen aus unserem normalen Leben rausgerissen und wir waren auch erstmal überfordert mit der Situation, ja, und wir haben auch erstmal abgewartet, ja, und haben, okay, das wird ja dann wohl hoffentlich gleich wieder vorbei sein. Mhm. Und wir haben im ersten Lockdown haben wir gedacht, du Hauptsache, wir können im November, Dezember wieder normal arbeiten, aber das wird ja wohl kein Problem sein. Ja, dann war der Sommer irgendwann rum und dann war das große Problem tatsächlich da. Aber der große Vorteil ist, also wir haben zwar also gefühlt die ganze Zeit weitergemacht, haben neue Projekte angeschoben, aber wir waren einfach zu Hause. Man hatte auch mal Zeit für sich und glücklicherweise ist dabei ein Kind rausgekommen. Ja, also noch ungeboren, aber es ist dann bald soweit.
Toll, finde ich richtig gut. Ihr nutzt auch die Zeit immer noch nichts. Also es gibt ja viele Menschen, die einfach sagen, ich darf nicht arbeiten, sich furchtbar aufregen und verbittert werden. Ihr zwei seid das Gegenteil. Ihr seid auch mal genervt, aber das lasst ihr dann irgendwie mal kurz an euch abprallen und sagt, okay, Mund abwischen, weitermachen und seid Unternehmer. Ihr setzt euch hin, seid kreativ, ihr arbeitet viel. Deine Morgenroutine, wie sieht die aus?
Also ich bin relativ früh am Computer und mache E-Mails und schreibe irgendwelche Rezepte, weil zum Glück geht ja das Leben trotzdem tatsächlich weiter. Also habe jetzt...
Ich bin ehrlich, ich wollte eigentlich eher auf den schönen Ausblick aus, auf den du morgens genießt und eigentlich von dir hören, wie sehr die Natur dich motiviert, morgens früh aufzustehen und dann dein Bürokram zu erledigen.
Okay, gut, warte mal. Ich spule noch einmal ganz kurz zurück. Ich komme die Tür nochmal rein, klopf.
Ja, bitte.
Hallo Jasper. Du, also... ich bin der Hund. Also die Sonne... Ja, hallo. Also die Sonne, die küsst mich halt morgens. Und da ich jetzt nicht mehr um 3 Uhr oder 4 Uhr nachts ins Bett komme, wache ich auch viel früher auf. Ja, das heißt, ich bin jetzt nicht wirklich ein Langschläfer. Das heißt, ich bin so ab 6 Uhr morgens wach und erlebe, wenn die Berge nicht komplett zuhängen, morgens einen Sonnenaufgang. Und ich genieße das wirklich. Also ich habe das nicht erlebt und ich genieße das einfach und setze mich aber dann halt trotzdem. Hey Oreo, du schlapperst total laut.
Ich würde sagen, wenn jetzt sich jemand wundert, warum ist das so schmatzt, das sind nicht wir, das ist der Hund. Ja, wir haben vorhin ganz kurz darüber gesprochen, die Natur klopft ja bei euch förmlich an der Tür, also morgens kommt ja Voisa, das ist eine Nachbarskatze, die morgens immer bei euch reinschneit und dann habt ihr aber noch andere ungebetene Gäste, die gerne mal euren Garten plündern oder euer Gemüsebeet zumindest plündern.
Ja, also ganz lustige, ganz aktuelle Geschichte, die Franzi hat gerade Hornpfeilchen gekauft, also das sind essbare Blüten und wir mögen das eben als Deko, trocknen die auch und machen auch so Blütensalze und so daraus. Und die Franzi hat sie gekauft und am nächsten Tag waren sie weg. Also komplett. Die Rehe haben einfach die ganzen Blüten abgefressen. Das machen die sehr gerne, machen sie auch mit Rosen und alles, was irgendwie so schön, frisch, klein und knospig ist, das lieben Rehe. Und also ich kann den Rehen nicht böse sein, einfach weil, weil ich mag Rehe. Ich mag Tiere.
Nein, das Essen serviert ist selber schön sozusagen.
Nee, du, ich meine, wollen wir jetzt unser Gespräch von vorher nochmal aufgreifen? Ich bin der Meinung, wir vertreiben viele Tiere und ich kann keinem Tier böse sein, das mal bei uns im Garten durchhuscht und mal im Komposthaufen rumwühlt oder eben auch mal die Blüten wegfuttert. Ich habe da keinen Groll gegen die Tiere dann.
Sehr cool. Du hast ein Kochbuch oder du hast mehrere Kochbücher schon rausgebracht. Eins davon ist klassisch regional, ich glaube bayerisch regional, wie heißt es? Sorry.
Es ist regional, ist aber auf Deutschland bezogen. Ja. Ja, also da gibt es jetzt dann auch mal einen Fisch, den man jetzt wohl wahrscheinlich eher in Norddeutschland finden würde. Ja. Aber tatsächlich ging es mir jetzt also darum, Lebensmittel zu benutzen, die man in Deutschland bekommt. Und ich finde, man sollte halt da so ein bisschen drauf achten. Und wir haben jetzt ja vorhin schon mal das Wort Thunfisch erwähnt. Ich liebe diesen Fisch und ich bin auch der Meinung, dass er durch nichts zu ersetzen ist. Mhm. Aber ich finde es einfach nicht mehr okay, wenn man, also wenn der halt jeden Tag auf der Speisekarte steht. Ja, also ich möchte eher behaupten, wenn ich jetzt mal in Kroatien im Urlaub bin und da gibt es dann eben einen Thunfisch, dann würde ich den auch essen. Ja, aber ich finde, man muss nicht jeden Tag alles haben. Ja, und die regionale Idee ist eigentlich, wann ist denn die entstanden? Ich glaube 2014 oder sowas. So 2014, 2015.
Das ist schon das ein oder andere Jahr her. Mhm. 7 Jahre. Mhm.
Die vegetarische Idee war noch viel früher.
Krass.
Die war 2011.
Da wollte ich nämlich jetzt drauf abbiegen, weil, wie du schon sagst, die Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Aufmerksamkeit, glücklicherweise. Du weißt die Natur sehr zu schätzen, du schätzt den Umgang mit Tieren und nichtsdestotrotz bist du natürlich auch Sternekoch. Also du musst auch Fleisch verarbeiten, Punkt, Ende, aus. Aber wenn wir beide zusammen kochen, dann wird es eigentlich immer vegetarisch und eure Auszubildende, die Sarah, wenn die dabei ist, dann wird es auch gerne mal vegan.
Genau.
Finde ich mega toll. Ich habe schon sehr, sehr viele Sachen von euch gelernt. Möchte mal ganz kurz abbiegen. Ihr habt ja eine Auszubildende. Und jetzt ist es aber so, dass du gerade gar nicht offen hast. Du hast weder die Kochschule am Laufen, noch hast du irgendwie ein Restaurant, sondern du hast ab und zu mal einen Filmdreh, wo du nach Baden-Baden fährst, soweit ich weiß. Mhm. Dann hast du aber immer noch eine Auszubildende, die Sarah. Wie funktioniert es als Koch, eine Auszubildende zu haben während Corona, wenn man eigentlich nicht kochen darf oder nicht aufhat?
Also eigentlich muss man da anders anfangen. Also für uns sind Mitarbeiter jetzt nicht nur irgendwelche Menschen, die auf einer Payroll stehen, sondern wir ziehen es vor, dass die Mitarbeiter zu Freunden werden. Das funktioniert nicht immer, aber es ist tatsächlich so, dass ein Mitarbeiter von uns eben auch zu einem Familienmitglied wurde. Und wir finden die Corona-Nummer echt, also richtig kacke. Und der Sarah, unserem Azubi, wir haben also zugesagt, also bevor wir von Corona wussten, und haben es eben jetzt auch durchgezogen. Also die Sarah ist jetzt seit September mit dabei, seit Februar, also davor, der Februar davor, seitdem sind wir eigentlich mit unserer Kochschule also komplett auf ausgestellt und es funktioniert aber trotzdem traumhaft. Wir machen natürlich schon ein paar Projekte so nebenbei. Wir haben jetzt ein neues Kochbuch produziert, wir haben Online-Kochkurse produziert und wir möchten auch noch so ein bisschen mehr in den Bereich gehen. Also uns ist tatsächlich gar nicht so langweilig, ja? Und sie ist halt einfach überall mit dabei, sobald es etwas mit Kochen zu tun hat. Und nebenher kochen wir eben also bei uns dann in der Privatküche, die aber relativ groß ist, kochen wir eben auch ihre prüfungsrelevanten Gerichte durch. Und also mir macht es Spaß und ich behaupte jetzt einfach mal so, ihr macht es auch Spaß. Und es ist was ganz Besonderes, es ist was Komisches, es ist keine normale Ausbildung. Aber Ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam eine gute Köchin aus ihr machen. Aber da ist also sie der größere Prozentteil. Also wir pushen sie, aber ich glaube, sie pusht sich noch mehr selbst.
Da steckt sehr, sehr viel Leidenschaft hinter. Sie kommt ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Hebamme war sie, glaube ich, vorher. Und macht jetzt nochmal eine Ausbildung zur Köchin. Also da brennt Leidenschaft dahinter auf jeden Fall.
Also das ist der Grund, ne? Also sie hat einen ganz, ganz tollen Beruf gelernt. Und ich weiß auch, dass sie den sehr gerne mag, aber sie hat sich eben für ihre Leidenschaft entschieden und möchte kochen. Und das macht sie jetzt auch. Und wir geben uns Mühe, dass wir die Woche möglichst füllen, obwohl wir im Lockdown sind.
Du hast gerade angesprochen, dass du gemeinsam mit Franzi und Sarah an einem neuen Kochbuch gearbeitet hast.
Ja.
Wann wird man damit rechnen dürfen?
Also leider erst 22.
Okay.
Ja, also wir haben schon 75% fertig geshootet.
Ja.
Da wir aber einfach auch die, ich sag jetzt mal, also die Saison mitnehmen, fehlt uns jetzt einfach noch Frühling und Sommer. Und den müssen wir noch shooten. Und da es ein Outdoor-Kochbuch werden wird, wird es dann erst im Frühjahr 22 rauskommen. Und wir freuen uns auch da total drauf, weil wir das schon immer geliebt haben. Wir sind immer gern draußen gewesen. Also sobald es nicht regnet, waren wir draußen. Ne? Wir haben auch im Schnee eine Schneebar gebaut. Und dann haben wir halt einen Dreizack aufgebaut und haben dann da halt irgendwie so einen Schmortopf da drauf gehabt, also nach dem Glühwein. Und wir waren schon immer draußen und uns macht es Spaß und wir sind auch ganz gern mal mit dem Bus unterwegs und grillen dann halt nur auf so einer kleinen Gasflamme. Also das ist gar nicht so unauthentisch, wie man jetzt so glauben mag, weil jeder jetzt denkt, oh, super Outdoor, jetzt machen sie auch Outdoor. Also
ich weiß es. Ich habe mir schon häufig den Arsch abfrieren müssen, als ich bei euch zu Besuch war, weil ihr irgendwie draußen sitzen wolltet, weil die Sonne so schön war. Es war arschkalt und der Kaffee wurde draußen getrunken oder der Glühwein, ja. Cool. Wenn man jetzt nicht warten mag bis 22, findet man bei euch im Onlineshop dennoch aktuelle Kochbücher, richtig?
Jo, also wir haben das Vegetarische, das Regionale, die Franzi hat diverse Backbücher, weil sie ist Konditorin. Und also da kann man schon so ein bisschen was finden.
Also eigentlich könnten wir jetzt noch eine Stunde reden. Ich muss jetzt leider aufhören, weil wir 57 Minuten, also wir sind jetzt bei einer Stunde, aber also wir haben eigentlich noch kein Wort über die Franzi verloren. Also
das ist total traurig, ja. Weil das darf nämlich eigentlich überhaupt gar nicht sein, weil das ist tatsächlich leider immer so. Also das ist entstanden, weil ich halt mehr in der Öffentlichkeit stand durch die Fernsehsendung. Aber das wäre alles ohne Franzi nicht möglich gewesen und das darf man eben nicht vergessen. Und
jeder, der dich kennt oder der euch ein bisschen kennt, weiß das aber auch.
Ja, genau, der weiß das, weil hinter einem starken Mann ist noch eine viel stärkere Frau und ich würde mich jetzt gar nicht als starken Mann bezeichnen.
Ich war absolut fasziniert oder ich bin es immer noch, wenn ich bei euch was zu essen bekomme und dann gibt es einen kleinen Weinexkurs, der dann doch mal gerne ein bisschen länger und ausführlicher wird. Wie viel unfassbares Wissen man verpacken kann in einer greifbaren, verständlichen Sprache für jemanden, der sich nicht mit Wein auskennt. Also das hat Franzi perfektioniert.
Es ist tatsächlich
der abgesehen Wahnsinn. Von dem, dass sie Patisseurin.
Das hatten wir ja schon mal.
Das
ne?
Thema
hatten
wir. Das schon. Thema hatten. Patisserie macht.
Ich nenne sie einfach ganz liebevoll Zuckerschote.
Dafür, dass sie eigentlich eine Zuckerschote ist.
Also die hat sich ein Weinwissen angeeignet, das ist unvorstellbar. Und das auch überhaupt gar nicht auf dem Papier, sondern einfach nur durch viel Probieren und Lernen. Und sie hat einen unvorstellbaren Geschmackssinn. Und was ich niemals vergessen werde, sie hat aus schwarzen, also geschwärzten Gläsern, hat sie von 5 Weinen, also 3 erkannt. Und also ich habe mir sagen lassen, das fällt sogar manchen Winzern schwer. Also das war der Moment, wo mein Respekt bezüglich ihres Geschmackssinns unvorstellbar in die Höhe schnellte. Also ich kann es nicht. Ne? Mhm. Also ich behaupte, ich kann guten von schlechten Wein sehr gut unterscheiden. Aber die Franzi kennt sich aus.
Mhm. Krass. Krass. Ich resümiere jetzt einfach mal, ihr beide seid unfassbar interessante Menschen. Ich schätze es sehr wert, meine Zeit mit euch zu verbringen und finde es super cool, dass du Teil dieses Podcasts warst. Als einer der ersten weiteren Gäste, die jetzt mit Mountainbiken nicht also so richtig tief drin sind, aber es ist Leidenschaft für dich und es ist alles, was man gerne macht, sollte man auch irgendwo ausüben und dem nachgehen und das tust du und das finde ich super beeindruckend, ja. Wir haben eine Stunde rum. Vielen lieben Dank. Ich glaube, vielleicht müssen wir irgendwann nochmal die Franzi irgendwann nochmal in eine Podcast-Folge begeistern, dass wir sie auch nochmal vors Mikrofon bekommen, um vielleicht die andere Seite zu zeigen. Mega cooles Gespräch. Vielen lieben Dank. Für alle Zuhörer da draußen, wie gesagt, der Andi hat ein paar Kochbücher schon geschrieben. Die findet ihr in seinem Online-Shop. Ich habe tatsächlich auch schon Rezepte danach gekocht. Eher aus dem vegetarischen Kochbuch, um ehrlich zu sein. Empfehlen kann ich das Risotto aus dem Lauchgemüse, Rotweinrisotto aus dem Lauchgemüse mit Käse oben drüber.
Ja.
Sehr lecker, ein bisschen schwer, aber sehr, sehr lecker. Also ist schon auch ein Favorit. Andi, vielen lieben Dank.
Es hat mich sehr gefreut, vielen Dank, war echt cool.
Super, wir sind raus. Tschüss,
Grüße.